endlich Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link.
Wollen wir über Scheitern sprechen?
Geile Idee. Geile Idee. Kann ich was zu beitragen? Ja. Du auch?
Ja, ich habe gerade eine Podcast-Folge aufgenommen und habe das als gescheitert erachtet mit dir.
Das kommt davor, wenn man was improvisiert.
Ja, voll ins Faseln geraten, ins Rhabarbern geraten und irgendwie das Gefühl gehabt, eigentlich unseren Zuhörern, deines Podcasts irgendwie nichts geliefert zu haben.
Ja.
Das wollen wir besser, also ich will das jetzt besser machen.
Okay, dann würde ich sagen, wir probieren das jetzt nochmal.
Ja.
Schön.
Hohe Messlatte, ne? Also wenn ihr jetzt diese Podcast-Folge hört von Endlich Montag und dabei nichts hängen bleibt, dann haben wir es total versaut.
Ja, auch im zweiten Versuch.
Auch im zweiten Versuch.
Okay. Stefan Freise, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass du bei mir bist, also dass du mich besuchen kommst. Ja.
Ich rede immer gern mit dir, auch wenn es mal scheitert. Heute reden wir über das Thema Agil.
Das Gespräch gerade war ja auch super, aber es war eben mehr so Plauderei.
Ja.
Und dass Leute viel Spaß haben, uns beim Plaudern zuzuhören. So.
Bevor wir jetzt wieder plaudern, wir machen jetzt einen Einblick, New Work. Was gibt es so da draußen für die Jobsucher? Was kann man alles so machen? Ne? Was haben wir so, was kann man so für Arbeitgeber treffen da draußen am Markt? Jetzt nicht die 100. Personalergeschichte mit wie guckst du in Bewerbungen rein oder so. Und du hast viel gelernt im letzten Jahr, oder?
Ich habe viel gelernt im letzten Jahr und auch der Zeit davor. Wie immer, entweder ein bisschen durch ein Erschrecken, durch eine Krise eingeläutet, allerdings auch in dem Fall durch mindestens einen Mitarbeiter, der gesagt hat, hier, lies mal, guck mal. Also ich habe Impulse von außen bekommen und die habe ich dankbar aufgenommen und dann ist die Reise losgegangen. Und zum Ende des Jahres 2018, zum Jahreswechsel, habe ich mich zwischen Weihnachten und Neujahr hingesetzt und zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass Hashtag Agil 22 bis 2022 Code X in eine agile Organisation umgebaut zu haben, meine interne Vision ist. Und habe einen Foliensatz vorgestellt, aufbereitet mit 140 Folien, ich glaube 142 ganz genau. Und die habe ich am 9. Januar diesen Jahres dem Team in einem 2,5-stündigen Monolog vorgestellt.
Dein Team ist wie groß?
20 Leute.
20 Leute.
Programmierer, Designer, Grafiker, und Programmiererinnen und Grafikerinnen, Beraterinnen, Berater, alle so ein bisschen im digitalen Bereich, Websites, Webshops und sowas.
Und ihr habt euch erstmal ganz viel mit Werten beschäftigt. So, jetzt
nein.
Nein?
Nein, nein, nein. Ich habe Bücher gelesen, Podcasts gehört, Gespräche geführt und ganz einsam und alleine für mich zwischen Weihnachten und Neujahr da gesessen und gesagt, das ist jetzt das, wie ich mir Code X vorstelle für die nächsten Jahre, wo ich es hinbringen will. Da war ich alleine und sowas kannte ich bis dahin gar nicht. Bis dahin habe ich immer nur so mit dem Team darüber gesprochen, was wollen wir mal und so. Ich hatte plötzlich eine klare Idee. Und dann habe ich mich alleine vor das Team gestellt und ganz alleine von meiner Vision erzählt, in der Hoffnung, dass die Bock haben. Und dann gehe ich danach alleine in meinem Büro und sitze da und denke, ist da schon was angekommen. Und dann ist was Tolles passiert.
Ja.
Dann ist die Anja zu mir gekommen.
Ja. Das ist eine Mitarbeiterin.
Mitarbeiterin,
ja.
Beraterin für digitales Marketing und Konzeptionierung und Kundenbetreuung und so. Das ist so ihr Aufgabenbereich. Und ist zu mir gekommen, hat gesagt, was macht man jetzt? Also was machen wir jetzt? Da sage ich, weiß ich doch nicht, weil es gibt nichts Methodisches im Bereich Agil. Mit Scrum sollte man nicht anfangen. Und dann hat sie gesagt, du hast von diesen selbstorganisierten Teams erzählt und ich hätte Bock, das auszuprobieren. Da war ich schon total glücklich, dass ich jemanden motiviert habe, das auszuprobieren.
Habe ich schon mal,
von dem ich auch nur eine Idee hatte, wie das denn ist. Und dann haben wir das erste selbstorganisierte Team bei Code X ins Leben gerufen. Und gar nicht wir, sondern Anja.
Was heißt denn selbstorganisiert?
Ein selbstorganisiertes Team ist bestenfalls ein Team, wo Geschäftsführung, Vorstand nicht dran teilnimmt, weil man einfach zu dominant wäre. Und ansonsten ist ein selbstorganisiertes Team ein Team, das selber bestimmt, wer dabei ist und wer nicht. Das macht das Team ganz, auch mit seinen eigenen Methoden. Also kann darüber demokratisch abstimmen oder das macht das Team eben immer. Und widmet sich dann einer Aufgabe, die natürlich mit einer gewissen Verbindlichkeit abgeliefert werden muss. Also wenn das selbstorganisierte Team sagt, zum Beispiel Ende des Quartals, wollen wir dies oder das geschafft haben, dann sollte das Team das auch schaffen.
Und
diese Anja hat dann gesagt, was können wir denn machen mit dem Team, welches Ziel haben wir? Und dann habe ich gesagt, nimm doch mal die Werte, die ich jetzt erstmal so dahin geschmissen habe, die ich so für mich so entwickelt habe, und entwickel die mal weiter, sprich mit den anderen, ob die ankommen, ob die ergänzt werden müssen, ob die stimmig sind, und entwickel mal einen Vorschlag, mit welchem Wertegerüst wir hier ab jetzt weitermachen sollen.
Okay. Ganz kurze Zwischenfrage, bevor wir mit den Werten weitermachen. Wenn die Anja jetzt sagt, ich will den Heiko mit ins Team haben und ich sage, ich habe aber gar keinen Bock, kann die mich da reinbeordern?
Nein,
kann die nicht. Hat das negative Konsequenzen, wenn ich sage, ich will da aber nicht rein?
Nein.
Hat das nicht?
Nein. Okay. Also vielleicht auf persönlicher Ebene, weil die sagt, ey, mit Heiko kann ich nichts anfangen. Also das ist dann, das kann ich ja nicht beurteilen.
Ja.
Nein, es wird kein Zwang, kein gar nichts.
Okay, gut.
So, schon deshalb, spannend, ne?
Ja, nee, weil das ist...
Weil die geht dann so rum und sagt, wer hat Lust, und dann vielleicht stellt die plötzlich fest, das macht keiner mit.
Und dann?
Ja, und dann? Also
was machst du dann?
Ja, aber dann kommt die zu mir und dann könnte ich ja jetzt als Führungskraft schlecht sagen, Heiko, mitmachen.
Dann könntest du machen.
Also könnte ich machen,
aber dann halten das für den Normalfall.
Genau, aber dann wird das selbstorganisierte Team nicht funktionieren.
Ja.
Keine Ahnung.
Gut, aber bei dir war es jetzt so, dass genügend Leute gesagt haben, ja komm, habe ich Bock drauf.
Umfährt, also bei Anja.
Bei Anja.
Entschuldigung.
Genau,
bei Anja. Und Anja hat, eine Mail rumgeschrieben, und dann haben schon einige Leute, was auch sehr geil ist bei den selbstorganisierten Teams, ist, wenn sie interdisziplinär sind, also wenn aus verschiedenen Abteilungen sich da Leute so zusammentun. Jetzt bei 20 Leuten gibt es jetzt auch nicht so ganz viele Abteilungen bei mir. Und dann haben die sich dem gewidmet. Und dann haben die, ich glaube, aus den 6 Werten, die ich habe die so als Impuls reingegeben, sind dann 10 oder 12 geworden insgesamt.
Ja.
Und dann ist Anja damit zurück zu mir gekommen. Und dann habe ich gesagt, das passt ganz gut erstmal so. Also das passt mir. Die 12, das wären ja Werte für mein Unternehmen in Anführungsstrichen. Genau. Das heißt, ich darf dann auch schon beurteilen, ob ich mit dem Ergebnis zufrieden bin.
Mit bei dir meinte ich auch dein Unternehmen und nicht du als derjenige, der...
Ja, ist auch beides das Gleiche. Genau.
Ja, okay.
Und dann kriege ich die 12 Werte und dann habe ich gesagt, das ist cool.
Ja.
Und dann haben wir als nächste Aufgabe für das Team beschlossen, da sind dann auch noch 2 dazu, also es hat so ein bisschen Fluktuation im Team gegeben, gesagt, okay, und jetzt, damit wir diese Werte transportieren können, macht es ja Sinn, dass wir zu jedem Wert so 2-3 Sätze schreiben, so Prosa, so ein Abstract.
Okay.
Was meinen wir mit Freiheit? Und diese Aufgabe hat sie dann wieder mitgenommen und dann haben die was vorbereitet.
So. Ganz gut. Also ich kann freiwillig mitmachen, die schlagen Werte vor, die sind selbst organisiert, aber wenn die dir jetzt Werte präsentiert hätten, wo du sagst, nee, da komme ich jetzt gar nicht mit klar, hättest du schon noch sagen können, nee, der Wert ist irgendwie, der passt jetzt gar nicht zu meinem Unternehmen.
Ja, klar.
Okay, so, das passte jetzt aber, ist gut gelaufen, ne? Die 12 Werte waren okay, sie ist jetzt mit den 12 Werten zurück, und was passiert? Die haben mal kurz 3 Sätze aufgeschrieben.
Wir haben versucht, zu den Werten was aufzuschreiben und haben dann, also tatsächlich... erinnere ich es jetzt ganz so, ob es ganz genau so war.
Ja, okay.
Also falls Anja jetzt zuhört oder irgendjemand anders nimmt, ist mir nicht übel, dass ich es vielleicht nicht ganz präzise wiedergebe. Auf jeden Fall haben sie gesagt, beim nächsten Termin musst du dabei sein, Stefan.
Ja.
Wir kommen nicht weiter oder wir müssen das jetzt vervollständigen. Und dann haben wir zusammengesessen und haben versucht, zu diesen Werten dann gemeinsam diese 2-3 Sätze zu schreiben. Weil man kann ja nicht einfach sagen, Freiheit. Da muss ja was meinen wir mit Freiheit, und jeder hat die Freiheit, ne? In diesem Unternehmen hat jeder die Freiheit zu tun und zu lassen, was er will. Wäre falsch.
Ja.
Und da sind wir kläglich gescheitert. Wir hatten einen total unzufriedenstellenden Termin intern, haben teilweise gar nicht mehr gesprochen. Das war zäh, es war total überhaupt nicht ergebnisführend und der Termin war schlimm. Total, wir hatten auch kein Ergebnis und es war total frustrierend. Und dann haben wir beschlossen, kam dabei rum, dass wir den Andreas Sutter, mit dem ich auch schon von unserem Podcast ja ein paar Folgen aufgenommen habe, der ist so Coach, Kommunikationscoach, dass ich den bitte dazu zu kommen und das mal zu moderieren, dafür zu sorgen, dass wir, weil wir doch irgendwie cool unsere Werte doch irgendwie ermitteln können müssten, das kann ja sein, es muss ja gehen. Deswegen habe ich den gebeten, zu sagen, komm mal einen halben Tag vorbei und hilf uns mal eben gerade, wir können das intern, kriegen wir das nicht hin.
Ich finde das spannend, weil wenn ich jetzt mit den Leuten so eine Karriereberatung mache, dann fülle ich mit denen so ein Kreismodell, und da sind unter anderem Werte dabei, aber nicht nur, auch Interessen, Fähigkeiten und so weiter. Und dann sage ich auch immer, schreib mal 2-3 Sätze dazu, was bedeutet das für dich? Und das ist manchmal nicht so einfach, ne? das wirklich konkret, kurz, knackig reinzuformulieren. Ich denke immer, hey, stell dir vor, du bist bei einem Arbeitgeber und der sagt, ja, was heißt denn das für dich? Da musst du das irgendwie raushauen und nicht in einer halben Stunde oder so.
Ne? Und nicht und sonst was.
Ja gut, kann mal sein, aber ne, dass du das auf dem Schirm und klar hast, falls das irgendwie kommt. Ne? Und Und dann ist ja so ein Wert, wie jetzt zum Beispiel Freiheit, bedeutet ja für mich vielleicht ganz was anderes als für dich. So, jetzt muss eine Gruppe von Menschen das irgendwie auf den Punkt bringen, oder?
Ja, auf den
sich
Punkt.
Da einigen.
Ich wollte da einigen.
Ja.
Einen Konsens finden, was hier mit Freiheit oder dann später vielleicht mit Respekt oder Neugier gemeint ist.
Das ist dann nicht mein persönliches Verständnis von Freiheit unbedingt, sondern auch ein auf die Gruppe, auf das Unternehmen adaptiertes, definiertes Ding irgendwie, ne?
Genau.
Ja, und du hattest eben so ein Beispiel mit Freiheit, mal früher zu gehen oder einen Hund mit ins Büro zu bringen oder so, ne? Können wir da gerade vielleicht nochmal das so als Beispiel, dass du es erklärst, was ist damit gemeint? Wie kann das in der Praxis aussehen?
Damit würden wir jetzt aber die Entwicklung unserer Werte, die Entstehungsgeschichte unserer Werte verlassen.
Würden wir?
Ja.
Ja.
Ich vergesse die Frage nicht und erzähle die Hundegeschichte gleich, aber ich erzähle kurz, wie es zu Ende gegangen ist. Dir? Euch?
Ja.
Wem? Auch immer. Andreas ist gekommen, hat moderiert und nicht nur moderiert, sondern hat uns erstmal beigebracht, was Werte sind und was keine Werte sind.
Ja.
Transparenz ist kein Wert.
Ja.
Transparenz ist ein Prinzip.
Ja.
Und so konnten wir dann plötzlich Begriffe, die wir total durcheinander geworfen haben, zwischen Werte, Prinzipien, Regeln und so weiter. Ja, du kannst nicht Freiheit als Wert haben und jeder kann machen, was er will. Was ist, wenn das einer missbraucht und dann findest du immer irgendwas, was es kaputt macht. Also hast du eine ganz pathetische Werteebene und dann hast du eine lebbare Prinzipienebene und dann als dritten Layer hast du die Regeln. Und baust eben Regeln auf, damit die Prinzipien im Zweifelsfall eingehalten werden, weil sonst geht dein Wertegerüst kaputt. Ganz kurz, also du hast drei Ebenen, Werte, Prinzipien, Regeln. Dieses Modell haben wir von Andreas gelernt, sehr schnell.
Ja.
Bin ich unendlich dankbar dafür. Und als wir das dann auseinanderhalten konnten, konnten wir den Laden hier auf 6 Werte runterbrechen, um die herum ganz viele Prinzipien wie Satelliten rumschwirren. Und einer dieser Werte ist zum Beispiel Freiheit.
Gut, dass du mich da abgeholt hast, weil ich erkläre den Leuten auch immer so, was ist eigentlich ein Wert, was ist ein Interesse, was ist ein Tun, und das irgendwie so auseinanderzuhalten. Deswegen habe ich jetzt gedacht, ja, irgendwie ist klar.
Ja, das ist gar nicht,
klar.
Das war uns gar nicht
Fall.
Klar.
Nein, das ist überhaupt nicht klar. Genau, ich war jetzt
Vertrauen ist ein Wert.
Ja.
Und Transparenz ist ein Prinzip, das man leben kann in einem Team, in dem man sehr möglichst transparent ist.
Ja.
Und je transparenter man ist, umso besser wird dieser Wert Vertrauen auch untermauert und stabilisiert. Und dann entsteht Vertrauen, weil man transparent ist.
Mhm.
Oder ehrlich. Ehrlichkeit ist auch ein Prinzip und kein Wert. Und wenn man das ein bisschen unterscheiden kann plötzlich, dass es diese verschiedenen Ebenen auch gibt, dann kann man eben einem Wert wie Freiheit zum Beispiel Prinzipien zuordnen und dann auch hinter Regeln aufstellen, wie zum Beispiel bei Code X treffen wir uns jeden Montagmorgen um 9 Uhr alle, außer man hat Urlaub oder außer man ist krank. Das ist eine feste Regel, die ist entgegen jeder Freiheit. Ja, und niemand darf auch den Wert Mut bedienen, sich des Wortes Mutes bedienen und sagen, ich bin jetzt mal so mutig, ich komme montags nicht um 9, sondern erst um 9.30 Uhr, weil wir sind ja mutig. Es gibt die feste Regel und die ist stärker als das Prinzip und als der Wert, weil wir unser Weekly haben, in dem wir alle miteinander besprechen, gibt es noch irgendwas aus letzter Woche, was wir besprechen müssen und gibt es irgendwas für diese Woche, was noch geklärt werden muss, damit wir die Woche angehen können.
Ja? Da hatte ich ja schon mal bei deinem Vortrag eine Rückfrage dazu gestellt.
Ja, an die ich mich Gott sei Dank nicht erinnere, weil deine Rückfragen sind immer bissig. Und so hat sich, das haben wir gemacht und da sind wir so, weil in den Büchern und in sonst was stand vorher, dass ohne ein Wertegerüst und ohne eine Mission, unsere Mission ist es, dem Mittelstand, weitestgehend dem regionalen Mittelstand, dabei zu helfen, als Berater und aber auch als Mitanpacker die digitale Transformation und die digitale Entwicklung bestmöglich für sich zu nutzen. Das ist unsere unsere Mission Beta 01. Die haben wir noch nicht weiterentwickelt, weil wir sind erst 10 Monate vergangen. Die Zeit geht ins Land. Das muss man alles haben. Also haben wir diese Werte entwickelt und das ist ganz cool. Das muss man haben, steht in den Büchern. Nachträglich bin ich total happy, dass sich herausgestellt hat, dass diese Werte eigentlich nichts anderes sind als eine Vorentscheidung, die man einmal getroffen hat, um sie dann immer wieder anzuwenden und nicht immer wieder von vorne anfangen zu müssen. Sollen wir dafür jetzt 500 Euro ausgeben? Sollen wir dem Heiko zum Bewerbungsgespräch einladen? wie gehen wir jetzt in dem Fall um, wie sagen wir dem Kunden das dies oder das. Also tägliche kleine und große Fragen, die uns begegnen, immer wieder zu sagen, alle mal eben gerade zusammenkommen, wir haben eine schwierige Situation, der Heiko möchte ein Bewerbungsgespräch, aber eigentlich hat er noch nie so richtig programmieren gelernt, meint aber, er könnte das, können wir mal eben gerade alle mal sprechen, wie wir in so einer Situation, ich meine, es betrifft nicht nur Heiko, sondern allgemein, was ist, wenn so einer, und dann führt man Prinzipiengespräche, sogenannte Prinzipiendiskussionen und sonst was, anstatt zu sagen, hey, wir haben uns schon längst entschieden, wir sind mutig und wir vertrauen. Ja, und wenn der Heiko sagt, ich lerne das schnell, dann vertrauen wir ihm. Und wenn jetzt nur noch ein bisschen Mut auf unserer Seite fehlt, um ihm zu sagen, hey, lass uns doch einfach mal sagen, du kannst dir anfangen, schließlich haben wir auch eine Probezeit, wo wir uns täglich voneinander trennen können, kann uns eigentlich auf beiden Seiten nicht viel verloren gehen. Ja? Und dann holen wir noch das Prinzip angstfreie Kommunikation dazu und sagen, pass mal auf, Heiko, wir haben uns hier für Mut und für Vertrauen entschieden. Wir vertrauen dir, dass du Programmieren ganz schnell lernst und wir sind mutig, dir den Job anzubieten. Das ist aber auch ein gewisser Wagemut, weil wir wissen ja gar nicht, ob das wirklich klappt, aber wir haben ja beide die Probezeit und im Zweifelsfall müssen wir in der Zeit die Reißleine ziehen und sagen, es wird doch nichts. Unter dieser Prämisse bieten wir dir jetzt einen Job an. Dann ist dies ganz schnell entschieden, weil wir dieses Thema Mut oder in dem Fall Vertrauen schon einmal dafür uns entschieden haben. Und wir gehen nicht anstatt im Falle von Vertrauen auf die andere Seite Kontrolle und sagen, 2 Wochen Probearbeit, zeig uns mal, was du bis jetzt gemacht hast, sondern du sagst, du lernst programmieren, wir vertrauen dir wie jedem anderen da draußen auch. Und dann brauchen wir nicht zu kontrollieren.
Und ich weiß gleich so ein bisschen auch, wie du drauf bist. Das heißt, in der Probezeit könnte sein, ne, wenn ich geblufft habe oder so, dann. Genau. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe geblufft und denke, die werden mich schon nicht rausschmeißen in der Probezeit, dann kann ich mir gleich zu Anfang überlegen,
vielleicht. Genau, nicht. Und ziehst vielleicht zurück oder so.
Zieh vielleicht zurück oder so.
Ja. Und so sind diese Werte für mich, also verkaufe ich die, so präsentiere ich die hier, als immer wieder als Vorentscheidung. Irgendjemand kommt mit einer Frage. Und dann sage ich als erstes, geh mal an den Werten entlang und guck dir, ob der einer unserer Werte dir hilft. Und käme jetzt eine Mitarbeiterin und sagt, jetzt kommen wir zu dem, was du mit der Freiheit hattest, und sagt, eigentlich arbeite ich immer bis 5 Uhr, aber ich würde heute gerne um 4 Uhr gehen, weil ich habe irgendeinen Termin oder aus irgendwelchen persönlichen, privaten Gründen, kann ich das so machen. Dann würde ich sagen, geh mal an den Werten entlang und guck mal, ob dir einer der Werte dabei hilft. Und dann kämen wir zum Wert Freiheit. Dann würde ich sagen, wenn ein Unternehmen sich für Freiheit entschieden hat und eine Mitarbeiterin überlegt, ob sie heute mal eine Stunde ergehen kann, dann sollte sie sich diese Freiheit nehmen können. Das reicht dann.
Ja.
Oder? Also ja. Wer da jetzt noch widerspricht oder so, der darf noch nur 20 Minuten über den Wert Freiheit meditieren. Und dann reicht das. Und dann braucht sie mich gar nicht zu fragen. Und dann hätte die einfach gehen können.
Sie hätte dann auch die Freiheit, quasi zu entscheiden, wie wichtig ist der Kundenauftrag, der hier heute gerade noch liegt oder der vielleicht noch fertig werden muss, schaffe ich das morgen oder nicht?
Genau.
Sowas spielt ja damit. Das muss sie selber dann frei entscheiden.
Eigenverantwortung steht ja auch irgendwo ganz groß dran. Das muss sie eigenverantwortlich entscheiden. Aber das ist in einem Bereich, wo sie sagt, es geht jetzt um eine Stunde. Das kann ich eigenverantwortlich entscheiden. Vielleicht schreibe ich eine Mail an alle. Ich bin heute eine Stunde eher gegangen, aus privaten Gründen, um das zu kommunizieren. Das wäre vielleicht fair. Aber wenn vielleicht auch nur noch 3 Leute da ist, geht sie kurz rum und sagt, ich bin heute eine Stunde eher weg.
Ja.
Abgesehen davon, dass hier, was das angeht, ganz andere Sachen passieren. Also das ist ein Kommen und Gehen mitunter, das ist verhältnismäßig viel wilder als das, was ich jetzt gerade erzähle.
Ja.
Anderes Beispiel ist, du bist in einem Team und dann kommt ein Mitarbeiter auf dich, den Hund mitzubringen.
Ja.
Es gibt im ganzen Büro keinen Hund und kein gar nichts. Und der denkt, ach komm, wir haben ja Freiheit und so weiter und ist ja mein Hund und ich habe den ja auch im Griff und ich bringe den mal mit. Da würde ich sagen, das ist ein bisschen kniffliger. Ja? Mhm. Fangen wir erstmal bei sowas an wie Allergie. Ja? Der sollte sich schon vorher informieren, ob nicht jemand wirklich voll steil geht und ihm die Nase aus dem Gesicht fliegt, sobald ein Hund im Raum ist.
Ja.
Oder Atemnot, das kann ja richtig schlimm sein oder sowas. Das muss er abchecken.
Ja.
Dann sind wir Angst. Ja? Es gibt einfach Menschen, die haben einfach Angst vor Hunden. Und das muss man ernst nehmen. Und natürlich darf nicht irgendjemand einen Hund mitbringen und ein anderer Mitarbeiter und Mitarbeiterin ist starr vor Angst und kriegt die Maus auf dem Tisch nicht mehr bewegt. Das muss er mit einkaufen. Keine Nütze, von meinem Hund muss keiner Angst haben.
Der tut nichts.
Nee, wir haben uns ja für den Wert Mut entschieden. Das geht also
nicht. Wir haben uns für Mut entschieden, genau.
Also kannst du nicht einfach sagen, wir sind in einem Unternehmen, wo Freiheit herrscht, also kann jeder einfach mal einen Hund mitbringen. Das ist weitreichender als eine Stunde oder 2 Stunden eher zu gehen. Das ist ein Beispiel, da reicht der Wert nicht aus, um eine eigene Entscheidung zu treffen. Aber es gibt 50 Beispiele, da funktioniert es. 50 Beispiele, da muss man vielleicht doch nochmal überlegen. Aber bei den 50 geht es alles ein bisschen schneller.
Ja. die regeln das unter sich. Das heißt, du hältst dich da eigentlich dann raus, ne? Oder?
Wer regelt was unter sich?
Also diese, was ist mit so einer Hundegrenze? Das,
Ja, erstmal muss man mich ja auch fragen, weil ich könnte ja auch Angst haben oder Allergiker sein.
Ja, stimmt, ja.
Ne? Also, ja. Du willst mit mir ja über Agilität sprechen und wir möchten da draußen ja, ja auch was da abbilden. Ja. Und ich würde sagen, ganz wichtig ist, ein Wertegerüst zu finden, was auch zum agilen Unternehmen passt. Also sowas wie Kontrolle und solche Geschichten wären ja Werte, die auch gar nicht so gut passen können. Wir haben ein Wertegerüst, das gut passt. Und ich würde jedem da draußen empfehlen, nicht mit Scrum oder irgendwas aus anderen anzufangen, sondern sich wirklich die agile Wertebasis richtig zu erarbeiten mit den Prinzipien.
Okay. Das erklär kurz Scrum für Leute, die nicht wissen, was Scrum ist.
Scrum ist eine, weitestgehend eine Methodik, um Projekte zu leiten. Ich mache nicht weiter, weil sonst verfasel ich mich jetzt.
Okay.
Ja, aber also agil, Projektmanagement, agil kann man mit Scrum machen, aber auch mit anderen. Da geht es aber nur um Projektmanagement, aber das ist nicht agil, agile Organisation, das ist nur agiles Projektmanagement, das ist nur Teil.
Okay.
Ja. Das wäre sowas wie Nachhaltigkeit, da machen wir erstmal nachhaltige Materialbeschaffung. Aber Nachhaltigkeit ist ja viel mehr als nur die Materialbeschaffung und auch nur die Entsorgung, sondern ist ja viel mehr. Also ein Wertegerüst, ein stabiles Wertegerüst zu entwickeln und zu ermitteln, bestenfalls unter mit Moderation und Coaches, würde ich sagen, ist das allererste, was jemand tun sollte, was eine Organisation tun sollte, die agil werden will. Und das ist ein Merkmal. Ja? Jetzt hast du gerade gefragt, die regeln das unter sich.
Ja.
Da kommt jetzt ein anderes Merkmal. Eine Führungskraft in einer agilen Organisation ist viel weniger Bestimmer, der jetzt bestimmt, der Hund darf kommen oder der Hund darf nur kommen, wenn, und Regeln aufstellt, als Mentor,
ja,
der dem Team hilft, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Entweder als Team, demokratisch, oder auch dem Einzelnen. Also der geht in eine Mentor- und Coaching-Rolle und hilft eigentlich, dem Team Entscheidungen zu treffen, wo, in welche Software man investiert, ob Hunde mitgebracht werden, wie das Arbeitszeitmodell aussieht, weil das Team ja vieles viel besser weiß und wie es sich fühlt und wie es Dinge fertig kriegt,
ja,
als dass ich jetzt gerade wüsste, wie man hier am besten Magento programmiert, ein WordPress programmiert oder Suchmaschinenoptimierung betreibt. Das weiß ich ja alles gar nicht.
Okay.
Ja? Also helfe ich denen, das gemeinsam rauszufinden. Und zu einer Entscheidung zu kommen.
Ja.
Und so überlasse ich denen quasi die Entscheidung. Das würde ich sagen, die Frage beantworte ich mit Ja. Ich helfe ihnen aber dabei, Methoden zu entwickeln oder irgendwas anderes zu entwickeln, um zu einer guten Entscheidung zu kommen. Oder mit den Werten einen Kompass aufzustellen. Wenn heute also jemand kommt mit einer Frage, dann ist meine Antwort nicht, im Idealfall nicht, macht es so, damit das ganz schnell geht und er weiß, ob er jetzt rechts oder links abbiegen soll, dann sage ich, wie würdest du das denn machen? Ja, ich würde, und wenn derjenige dann sprudelt, würde ich sagen, mach so. Weil du musst mich jetzt, du musst gar nicht erst kommen und mich davon überzeugen, dass wir es so machen, wenn du ja eh dich schon entschieden hast. Oder wenn er sagt, ich weiß gar nicht genau, wie ich es machen soll, dann würde ich sagen, wirklich sagen, guck mal eben die Werte entlang, ob dir einer unserer Werte, Respekt, Mut, Vertrauen, Neugier, Freiheit, ob der dir hilft, die Entscheidung zu treffen. Wenn dir einer dieser, wenn es mal einer dieser Werte Klick macht und sagst, ja, ey, klar, Mut, ja, klar, Neugier, probieren wir mal aus. Dann brauchst du mich auch nicht mehr zu fragen, weil die Werte sind ja von mir und von uns.
Ja, wenn die jetzt alle gleich definiert haben, also es ist, muss jetzt wieder...
Und verstanden haben.
Ja, ja, genau.
Das ist natürlich mein täglicher Job, das ist auch jetzt kürzlich erst passiert, dass eine Mitarbeiterin gesagt hat, diese Werte hier an den Fenstern, ich meine, wofür stehen die überhaupt? So, das ist jetzt ein bisschen salopper formuliert, dass es tatsächlich vorgekommen ist. Und ich dachte, oh, relativ weit für die stehen jetzt hier ein halbes Jahr. Und dachte, was ich total super finde jetzt gerade ist, du hast gerade total angstfrei kommuniziert.
Ja.
Also die stehen hier total wichtig und dir muss ja eigentlich klar sein, dass das jetzt irgendwie was von großer Bedeutung ist. Und sich jetzt hier hinzustellen, mir gegenüber zu sagen, ich weiß überhaupt nicht, was der Scheiß soll. Ja, ist total geil, das ist angstfreie Kommunikation, wie ich mir das wünsche. Und dann haben wir, glaube ich, anderthalb Stunden darüber gesprochen und ich habe das, was ich dir jetzt erkläre, ihr erklärt und dann haben sich andere dazugestellt und dann haben wir ganz lange darüber gesprochen und dann habe ich dann wieder, dann war ich wieder in dieser Mentorrolle.
Ja.
Und ich helfe, versuche dem Team dabei zu helfen, in ihre eigenen Fähigkeiten zu kommen. Ich, als Mentor bin ich nicht derjenige, der dafür sorgt, dass die das tun, was ich will. Also das wäre ja, dann bin ich kein Mentor, dann bin ich aber wieder Arsch.
Ja, du sagst jetzt Mentor, es gibt ja auch diese Führungskraft als Coach, ne? Und dann ist
da ja, das
ja immer, genau, da, ja, aber so bei Coach gibt es ja immer so eine Grenze, weil so ein Coach darf ja kein Eigeninteresse haben, ne? Der muss ja ergebnisoffen agieren. Und wenn du jetzt aber der Chef bist vom Laden, dann hast du ja schon ein Eigeninteresse in bestimmte Richtungen. Und dann gibt es so eine Stelle, finde ich, wo das Coaching aufhört, ne? Und
das ist für mich jetzt ein bisschen sehr theoretisch. Ich weiß, was du meinst.
Ja.
Ich habe ein gutes Gefühl für das, was du meinst. Irgendwie sowas. Also ich arbeite immer mal wieder mit dem Bild eines Schiffs und auf dem Schiff bin ich der Kapitän.
Ja.
Ja, und mein Ziel ist es, irgendwie, keine Ahnung, Amerika zu erreichen mit dem Segelschiff.
Ja.
Das ist dann zwar mein Ziel, aber alle auf dem Schiff sollten ja schon irgendwie das gleiche Ziel haben, weil sonst gibt es eine Meuterei und also darüber herrscht Konsens. Das heißt, ich will nach Amerika und hatte die Vision, aber alle auf dem Schiff haben sich dieser angeschlossen, sonst hätten sie auf dem Schiff nichts zu suchen. Ja? Da gibt es vielleicht ein paar, die wollen nur einen Job und denen ist im Grunde genommen vollkommen egal, ob der Kahn in Amerika oder in Australien ankommt, aber die haben gesagt, okay, das ist das Schiff nach Amerika, dann mache ich da eben mit.
Ja. Ist ein ganz schönes Schiff.
Ja, ja. Und natürlich hat der Kapitän so eine gewisse Führungsrolle, aber es ist unstrittig, dass man nach Amerika segelt. Mhm. Und ich muss aber jetzt gar nicht mehr die ganze Zeit dafür sorgen, dass wir nach Amerika segeln. Das macht der Navigator, dass wir die Richtung einhalten. Und ich muss auch gar nicht dafür sorgen, dass wir segeln, sondern das machen die Leute, die sich um die Segel und um die Masten und um vielleicht auch mal um die Ruder kümmern oder so. Das ist eigentlich in dem Moment, wo wir alle das Schiff betreten, alles gesetzt. Ja, ich muss eigentlich nur eingreifen, wenn wir sichtlich vom Kurs abgekommen sind und der Navigator sagt, wir sind komplett vom Kurs abgekommen, weil die rudern alle in der falsche Richtung. Oder was machen wir, es ist kein Wind. Oder was machen wir haben Scoreboard und wir haben nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken. In Krisensituationen zum Beispiel. Und bis dahin laufe ich in meinem idealisierten Welt eigentlich die ganze Zeit nur über Deck und verbreite gute Laune. Und sorge dafür, dass das Zusammenspiel funktioniert. Dass die Leute aufhören zu meckern über das schlechte Essen, weil ich würde sagen, könnt ihr nicht drüber meckern, wir haben gerade keinen anderes.
Wartest du echt, bis die Krise dann eingetreten ist? Ich meine, so wenn sich das anbahnt, so ein bisschen wäre ja vielleicht schöner, ne? Dann ist es leichter wieder rauszukommen, oder?
Ja, klar.
Ja,
ja, aber das kann ich ja nur mit einer gewissen Sensorik, die ich entwickelt habe, zu sagen, wo bahnt sich eine Krise an? Oh, die muckelt ein bisschen. Und dann kann ich sagen, okay, nehmen wir mal zum Beispiel Essen. Ich weiß, da kommt gleich eine Insel, dann können wir vielleicht mal einen Schlenker fahren und vielleicht ein paar Kokosnüsse einsammeln. Ja, das wäre eine Maßnahme, die andere wären Durchhalteparolen. Ja, das nächste ist, mit dem Koch unten zu sprechen, sagen, kannst du nicht einfach die Gewürze mal austauschen? Also die Kombination von dem Ganzen. Also das ist dann, da darf ich dann kreativ sein. Ich kann auch alle fragen, sag mal, was schmeckt denn euch da? Dann habe ich gesagt, das schmeckt alles ganz gut, es ist nur zu wenig. Weiß man ja nicht.
Ja.
Und diese Form von Coaching, Mentoring, Vermittlung, Kommunikation, also das ist das, was ich meine,
ja. So bildlich gesprochen. Da muss halt auch nochmal einen, der irgendwie drauf guckt, weil selber dann irgendwie...
Ja, also so ein zweites Fazit wäre jetzt, die Rolle von Führung in agilen Strukturen ist komplett verschoben. Ich bin nicht mehr Bestimmer, Regelaufsteller, ich bin auch nicht derjenige, der in der Runde sich von allen Reports geben lässt und dann sagt, jetzt machen wir als nächstes das, sondern ich bin derjenige, der weitestgehend Mentor, Coach ist, irgendwie sowas... Und dem Team hilft, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und zu guten Entscheidungen zu kommen, die dem Ganzen dienen, nach Amerika zu kommen. Mhm. Ja, in unserem Fall zu der Mission nach außen, zu der Vision nach außen. Intern wollen wir agil werden, nach außen möchte ich happy Kunden. Ich möchte Happiness bei meinen Kunden, das habe ich auch vorgestellt Anfang Januar.
Ja.
Das hört sich plump an, aber das ist wirklich, wenn man eine Agentur hat, keine schlechte Herausforderung. Deadlines einzuhalten, im Budget zu bleiben, am Ende eine Website geliefert zu haben, die der Kunde sich auch so vorgestellt hat, weil der kann nicht ersagen, was er sich vorstellt, weil es ist so ein buntes, großes, komplexes Ding.
Ja.
Ja. Dass der hinterher so rausgeht, als würden wir beide gleich noch ein Schnitzel essen gehen und wir sagen hinterher, wir hätten gerne die Rechnung, bezahlen, keine Ahnung, ein Schnitzel, zwei Hefeweizen und vielleicht noch ein Espresso, 40 Euro und sagen, es war total lecker. Ey, geiler Laden hier, wenn ich nochmal nach Paderborn komme, gehen wir hier auf jeden Fall wieder hin. Und gehen total glücklich raus, haben ganz glücklich und ohne zu mucken 40 Euro bezahlt. Und sagen, geil, ne? Ja, geil, ne?
Ja.
Ja, so ein Gefühl möchte ich bei meinen Kunden haben. Und das ist ein Anspruch.
Ja, und Happiness aber auch bei den Mitarbeitern, ne?
Ja, das ist außer, das steht außer. Also, das ist nicht so, ja, klar, so, sondern Happiness nach innen und nach außen, dass sich das gegenseitig bedingt, steht außer Frage. Und sind wir tatsächlich auch, ey, ich bin happy, weil wir da echt auf einem guten Weg sind.
Ich finde das nicht so außer Frage, weil ich gerade eine heiße Diskussion hatte, wirtschaftlicher Erfolg und Spaß oder Happiness oder wie auch immer du es nennen willst, ne?
Ich habe einen Mitarbeiter, ne, der, ja. wenn der seinen Papa, der sein Papa fragt ihn immer so, was machst du beruflich? Und dann erzählt er dem Papa, ist ja logischerweise eine Generation vorweg, ja, also ist hier so mit Internet und hin und her, aber es macht eine Hölle Spaß, das macht eine Hölle Spaß. Und dann sagt sein Papa, wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit.
So.
Ja. Da würde ich sagen, das ist fair. Das ist ein anderes Wertegerüst. Ja, Arbeit ist was. Arbeit muss wehtun und mühsam sein, sonst entsteht auf der anderen Seite nichts. Ich könnte das bei so einem Diskussionsclub, könnte ich das wahrscheinlich vertreten, auch wenn es nicht mein Wert ist, aber das wäre faktisch nicht agil. Selbstverwirklichung.
Ja.
Ich bin auf diese Welt gekommen, um die Welt bunter zu machen. Ich bin auf diese Welt gekommen, um die Welt, um Kinder glücklich zu machen in Form von, keine Ahnung, Erzieherin. Ich bin auf diese Welt gekommen, um Leuten was beizubringen, ja, und werde entweder Lehrer oder Professor an der Uni. Ich bin auf diese Welt gekommen, um die Welt sicherer zu machen, und dann gehe ich in irgendeine Forschung, und ob das jetzt im Maschinenbau, Elektrotechnik oder sonst was ist, dann entwickle Systeme, die Unfälle vermeiden auf der Straße, auf der Bahn oder sonst was. Was auch immer, weswegen jemand auf die Welt gekommen ist und das für sich rausfindet und sagt, hey, das mache ich zu meinem Beruf. Und ich kriege dafür auch noch Geld. Es ist mehr als fair, dass wenn jemand auf die das tut, wofür er auf die Welt gekommen ist, dass er dafür auch noch Geld kriegt. Das ist
ja,
ziemlich fair, ne?
Genau.
Anstatt, dass er irgendwas tut, was ihm gar keinen Spaß macht.
Und dafür
das Geld kriegt, weil er für das andere, da braucht er kein Geld für. Ja, wenn jemand auf die Welt gekommen ist, um uns am Fernseher zu verzaubern, weil er unendlich gut mit dem Fußball umgehen kann und sensationelle Tore schießt, dann, oder sie Lieder singt und uns berührt mit der Musik, die er macht. Ja, quite fair, dass er dafür Geld kriegt, oder?
Ja, ja. Das andere ist so dieser Tausch Zeit gegen Geld, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Geh weg damit. Also geh weg aus meinem Gerüst.
Aber jetzt für mich ein Fazit, wenn du merkst, du machst diesen Tausch Zeit gegen Geld, finde heraus, für was bist du auf die Welt gekommen und gucke, ne?
Ja.
Weil ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die eben so sind wie der, ne? Wie der Vater, der sagt, ne? Ja. Wenn es Spaß macht, dann ist es keine Arbeit. Ne?
Der darf ja so sein.
Das passt ja, aber das passt auch zu dieser Studie, die ist ja aus meinem Vortrag irgendwie von der Andrea Derler, ne? Die hatten so die Top 5 Eigenschaften von Mitarbeitern und was sind die schlechtesten 5 Eigenschaften, die Mitarbeiter mitbringen kann, und auf Platz 1 war fröhlich, ne? Also fröhliche Leute sind uns suspekt, ne?
Ja.
Hurra. Da stimmt irgendwas nicht. Also fröhlich bei der Arbeit, da kannst du ja nicht arbeiten, da stimmt dir irgendwas nicht. Ne? So, wo du denkst, hä, wieso, fröhlicher Mitarbeiter, ist das Geilste, was dir passieren kann. Ne?
Und wenn wir jetzt mal so bei der schon etwas pathetischen Formulierung bleiben, wofür bist denn du eigentlich auf die Welt gekommen, um was zu? Also das hat ja jeder, der irgendwie 15, 20, 25 Jahre alt ist, im Kontext Beruf, ja, schon für sich hoffentlich ein bisschen sondiert. Ja, ob er lieber Menschen aufschneidet und sie dann heile macht, ob er was bauen will, ob er was erfinden will, ob er was anleiten will, beibringen will und so weiter. Aber bleiben wir bei dem Bild. Dann würde ich sagen, dass das auch zur Führungsaufgabe der Führungskraft gehört, jedem dabei zu helfen, das noch ein bisschen genauer herauszufinden oder vielleicht auch die zu finden, die eigentlich hier gerade im Laden etwas machen, wofür sie nicht auf die Welt gekommen sind. Ja? Wir haben im ersten Take ja darüber gesprochen, dass mich das jetzt auch zwei Leute in Anführungsstrichen gekostet hat, also Code X,
ja.
Und zwei Mitarbeiter haben sich voneinander getrennt, komplett im Guten, beste Chemie, alles in Ordnung, weil wir haben rausgefunden, dass das, wie ich es jetzt mit den Werten versucht habe, ins Rollen zu bringen und mit Prinzipien zu leben, etc., da eben in Dissonanz ging. Und dann passt es eben nicht. Und dann ist es doch nur gut, wenn man sich so trennt, weil da was nicht zusammenpasst, weil es passt ja auf beiden Seiten nicht. Es ist ja auch für alle gut gegangen. Also für Code X ist es gut gegangen, und für die beiden weiß ich da auch, dass es richtig gut gegangen ist.
Finde ich gut, wenn du es so siehst. Also ich kann mich an eine Diskussion erinnern bei den 4x4-Gesprächen in Herford, wo irgendjemand einen Vortrag gemacht hatte. War jetzt so ähnlich wie bei dir, ne? Dass man halt auch guckt, Mitarbeiter weiterentwickeln, in welche Richtung kann es gehen. Bin ich auch voll dabei, wo jemand anders sagt, okay, du hast jetzt aus einer Raupe einen Schmetterling gemacht, jetzt fliegt so ein Schmetterling dann aber zum nächsten Unternehmen, ist ja doof. Also besser, ich bringe den gar nicht erst auf dumme Gedanken, weil dann bleibt er hier so. Ne?
Ja, aber das wäre ja wieder Kontrolle.
Das wäre
Kontrolle. Ja, und ja, das genau. ist wieder, wieder unserem Wert entsprechend, wo wir wieder einen Wert haben, wir Vertrauen.
Ja.
Und wenn jetzt irgendjemand, das wäre ja sehr knifflig, das Vertrauen hier missbraucht.
Ja.
Wir haben hier so ein Sparschwein stehen für den Kopierer. Hatten wir mal, ich weiß gar nicht, ob da noch steht. Wo wir sagen, wenn du privat was kopierst, dann schmeißt da 20 Cent rein. Da steht ja. irgendwann eine, ich weiß, tatsächlich weiß ich gar nicht, ob es da noch steht.
Ja.
Weil ich das für Quatsch finde. Aber nehmen wir mal an, irgendeiner würde dann das Sparschwein nehmen und nimmt sich da 30 Euro raus.
Ja.
Und dann würde das auftauchen und er würde sagen, ich hatte irgendwann vor, das da wieder reinzutun. Dann ist das ja schon knifflig. Ja, dann kann ich ihm vertrauen, ja. Dann würde ich sagen, aber wenn du es wirklich ernst meinst, hättest du vielleicht einen Zettel reingeschmissen, wo drauf steht, hier, Heiko, hat 30 Euro rausgenommen, ich brauche die Kohle heute Abend Ne? Sonst ich musste mir ein Taxi bestellen, Auto und so weiter, ich tue das wieder rein. Das wäre transparent gewesen, das hätte das Vertrauen und so. Ja, beliebiges anderes Beispiel, wenn ich plötzlich merke, ein Mitarbeiter hat einem Kunden was verraten, was der Kunde vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht wissen sollte, dann wäre ich natürlich auch gefragt, konsequent zu sein, was die Werte angeht und mich vielleicht auch für einen kleineren Vertrauensbruch vielleicht mal ein ernstes Gespräch zu führen, das erste Mal eine Abmahnung bei Code X verteilen, was es hier noch nicht gegeben hat, oder mich vielleicht von einem Mitarbeiter zu trennen, das ist ja nicht in Chemie. Das ist, glaube ich, das, woran auch viele Unternehmen generell scheitern, wenn sie in den letzten Jahrzehnten sich irgendwann mit dem Coach ihr Wertegerüst und sowas aufgebaut haben, dass sie nicht mit einer gewissen Konsequenz gelebt werden. Es muss nicht dogmatisch sein und so weiter. Aber wenn eben in der Führungsebene die Werte nicht gelebt werden, mit allen und anderen, wird nach unten, warum soll ich denn jetzt hier besonders mutig sein, warum soll ich besonders neugierig oder sonst was sein, wenn die da oben das auch nicht sind. Ja? Das heißt, als wir die hier, wir haben die Werte ja auch hier riesengroß an den Wänden stehen, wenn die merken, dass ich mich da selber nicht dran halte, fällt alles zusammen. Wenn die nicht das Gefühl haben, dass ich mich da grundsätzlich dran halte, fällt alles zusammen, was ich darauf aufgebaut habe. Was nicht bedeutet, dass es nicht einen kleinen Graubereich gibt oder so, aber das ist ein klares Commitment, laut lesbar an den Wänden und dann muss man sich dran halten. Das ist aber alles so schon zwanghaft. Fakt ist, dass wir merken, sie helfen uns total.
Was nehme ich jetzt als Jobsucher daraus mit? Also ich muss gucken...
Ja, du könntest jetzt, pass auf, wir sind ein Jobsucher.
Ja.
Wenn du jetzt richtig feist bist, also feist wäre, dass du sagen würdest, im so einem Kennenlernen, Bewerbungsgespräch, dass du sagst, sagen Sie mal, ich habe jetzt auf Ihrer Internetseite geguckt, haben Sie sich schon Ihr Wertegerüst, gibt es das? Gibt es ein Wertegerüst für Ihr Unternehmen?
Ja.
Haben Sie da was oder eine Mission? Sagt dann der Personaler, warum? Und dann sagst du als Bewerber, ja, also ich bin ziemlich, immer schon manchmal ein bisschen mutig oder was auch immer, also ich tick so. Und das macht ja schon Sinn, dass mein Wertegerüst, zumindest im beruflichen Kontext, auch zum Wertegerüst des Unternehmens passiert. Nicht, dass Sie jetzt denken, also Ihr Wertegerüst ist jetzt Mut oder sonst was, sondern ich bin eher so ein total vorsichtiger und sehr auf, also wenn ich programmiere, hoch und runter, das geht da nicht quick and dirty, das muss schon zusammenpassen, ne? Sagt dann der Bewerber. Ich würde ja total gerne feststellen, dass ich zu Ihrem Unternehmen passe, was auch gerade sowas angeht und natürlich auch umgekehrt.
Ja.
Ja? Ich mag auch ein bisschen so Freiheit und wenn Ihr Unternehmen eben sehr auf Sicherheit bedacht ist, weil man vielleicht irgendwas mit Chemie macht, ja, und da ist ein hoher Sicherheitsstandard.
Was explodieren könnte.
Ja. Ja, und dann sagen wir, warum soll so ein Bewerber nicht mal nach den Werten fragen?
Ja.
Oder nach der Mission.
Ja. Und ich nehme auch mit, dass man das halt auch durchaus zwischendurch mal fragen kann, wenn man schon da ist. Ne?
Ja, klar.
Und einem irgendwie nicht in den Kram passt gerade oder so. Und dass man dann auch irgendwie ein Selbstbewusstsein haben kann und zu sagen, wenn so jemand kommt wie der Vater, der sagt, naja, wenn es keinen Spaß macht, ist keine Arbeit. Oder wenn es Spaß macht, ist keine Arbeit oder so. Dass man dann auch mal sagt, so ja, nee, pff, also ich glaube schon, dass es da noch was anderes gibt.
Ne? Ich glaube, dass das Thema angstfreie Kommunikation, also das ist auch Zeitgeist. Und warum soll ein Bewerber in einem Gespräch nicht sowas sagen wie, Sie stellen jetzt ziemlich viele Fragen, die so alle in die gleiche Richtung gehen und ich muss gerade sagen, ich fühle mich jetzt gerade von ein bisschen in die Ecke gedrängt und ich fühle mich jetzt gerade sehr auf den Prüfstand gesetzt. Das ist jetzt erstmal nur so mein Gefühl Und ich habe das Gefühl, dass da jetzt gerade wenig Vertrauen im Spiel ist. Da werden wenige, also ich kann mir vorstellen, dass da wenige drauf wechseln können. Also nutzt man die Gesprächspause, um als nächstes Folgendes zu sagen. Ich hatte Ihnen noch vor 5 Minuten gesagt, dass ich PHP programmieren kann, C-Sharp programmieren kann und mir sehr gut vorstellen kann, dass ich dann auch das Java-Programmierung echt schnell lerne. Und ich kann das. Und ich lerne das innerhalb von 6 Wochen. Und die ganzen Fragen, also Sie versuchen sich jetzt abzusichern, ob ich das wirklich können werde. Wir reden aber über die Zukunft. Ich glaube, das geht. Und ich glaube, wir können, also warum vertrauen Sie? Was fehlt Ihnen jetzt, mir da zu vertrauen? Dann kann es sein, dass man den Kaffee nicht mehr austrinken darf. Aber wäre das nicht gut?
Ja, die haben dir gerade gesagt, du willst hier nicht arbeiten, sage ich dann immer. Ja. Ja, genau. Dann ist es gut, wenn man den Kaffee nicht mehr austrinken darf.
Das kann man ja Zeit sparen.
Genau, da kann man Zeit sparen.
Also warum ich sagen, ich habe gerade das Gefühl, dass mir nicht vertraut wird.
Ja.
Wenn man da gelernt hat, mit Ich-Botschaften zu arbeiten,
ja. Das
ist schon schwer zu sagen, Sie vertrauen mir nicht. Das darf man nicht sagen, weil das ist ja nur Unterstellung.
Ja.
Ja, aber ich habe das Gefühl, man vertraut mir hier nicht. Da kommt wieder der andere so richtig dran vor, wenn man Mann gesagt hat und so. Damit sowas kann man arbeiten. Also lernt man ein bisschen was über Ich-Botschaften und positioniert sich möglichst klar als jemand mit einem hohen Freigeist oder mit jemand, der sehr kontrolliert ist, weil er alles 2-mal checkt und 3-mal checkt, weil man vielleicht doch in so einem Chemieladen anfangen will. Ja, aber tatsächlich haben wir ein Problem, wir beide, dass wir jetzt diejenigen ermutigen, die besonders über Authentizität und über Klarheit und sonst was einen Job suchen. Aber solange das auf der anderen Seite nicht auch da ist, nützt es eigentlich nichts. Wenn auf der anderen Seite Blödmänner sitzen, ja, die nicht offen, transparent, authentisch sind als Arbeitgeber, ja, dann kann man da ja eigentlich nur verlieren.
Ja, das sind die, die gesagt haben, du willst ja nicht arbeiten. Aber dann ist es ja eigentlich auch okay, noch eine Tür weiterzuziehen.
Also, auf jeden Fall, ja.
Ich finde es dann spannend, da eine Tür weiterzuziehen und zu gucken, jemanden zu finden, als bei den anderen versuchen, ich gehe da erstmal und dann überrede und überzeuge und mache und tue und öle und kämpfe über Jahre und kriege die dann schon irgendwie rum.
So würde ich jetzt ja auch nicht nur an Jobsuchende oder sowas appellieren, sondern auch an die Jobanbieter, an die Arbeitgeber appellieren, durch diese Episode deines Podcasts zu sagen, ey, seid echt auch von Anfang an ehrlich zu den Arbeitssuchenden, zu denen, die sich bewerben und sagen zum Beispiel, wir brauchen hier 100%ige Zuverlässigkeit. Können Sie damit, ist das was Ihnen liegt? Weil wir entweder uns dafür entschieden haben oder weil wir das vielleicht auch in unserer Branche brauchen. Ja, also wir haben großes Interesse, mit Ihnen den nächsten Schritt zu gehen. Aber wir müssen uns 100%ig darauf verlassen, dass das dann auch alles gerade läuft, weil Sie fahren demnächst 40 Tonnen schwere LKWs durch die Gegend.
Ich hatte jetzt gerade ein Interview mit einer Personalerin, die selber auf Jobsuche ist, die sagt, naja, eigentlich will man sich ja als Personaler dann auch nicht so in die Karten gucken lassen, ne, und dann ist das eher so eine freundliche Getue-Nummer irgendwie. Ne? Also mit deiner offenen Kommunikation, das ist ja auch was ich beim Impro mache, wo du auch einfach lernst, Sachen aufzunehmen, was mir auch beim Coaching super hilft und angstfrei kommunizieren und Dinge ansprechen, die da sind und solche Sachen sagen und so. Und wo wir impromäßig halt auch viel dran arbeiten, ich frage mich gerade, wie viel gibt es davon schon? Ne? Also ich glaube, freundliches Getue ist schon noch was vielleicht vorherrschend ist oder so. Ne?
Aber freundliches Kultur ist, also klingt ja auch negativ. Ist ja ein bisschen negativ konnotiert, wenn du es so sagst. Finde ich auch. Ne?
Ja,
Respekt ist was Tolles. Ne?
Ja.
Respektvoll dem anderen gegenüber zu sein. Das ist ja auch schwer in Bewerbungsgesprächen, Kennenlerngesprächen.
Ja.
Das Persönliche und das Berufliche wirklich voneinander zu trennen. Mhm. Das fällt mir auch als Arbeitgeber immer wieder schwer, das zu wissen, was man wirklich also darf, sowohl juristisch als auch darf im Sinne von Moral und so.
Ja.
Ja, das ist nicht ganz einfach.
Nein.
No? Bei offensichtlichen Sachen. No? Und ich habe keinen Bock, gleich immer einen Personalanwalt neben mir sitzen zu haben, der mir sagt, darf ich denjenigen fragen, wenn er jetzt sehr viel stottert im Bewerbungsgespräch, ob das akute Nervosität ist oder eine Eigenschaft ist, die ihn schon mehr oder minder disqualifiziert, hier den, keine Ahnung, First Level Support am Telefon zu machen. Ja? Stottern Sie jetzt gerade, weil Sie nervös sind, oder ist das eine Eigenschaft, die Sie haben? Mein Gefühl ist, das darf ich nicht fragen. Aber mein zweites Gefühl ist, ich sollte das als jemand, der so jemand für einen First Level Support sucht, sollte ich das wissen.
Ja.
Und in dieser Ambivalenzen, ist vielleicht ein plakatives Beispiel, aber jetzt kommen wir ja immer wieder. Und da komme ich auch immer wieder an die Ecke zwischen ehrlicher und offener, angstfreier Kommunikation und dem, was ansteht. Und da ist ein Wert wie Respekt, wie er jetzt zufällig an der Scheibe und meines Büros steht, den wir jetzt gerade haben, vielleicht ein guter Wegweiser. Und sagen, ist das respektlos, wenn ich jemanden darauf anspreche, dass er gerade stottert? Finde ich nicht. Meine Einschätzung.
Ja.
Ist ja offensichtlich.
Ja. Finde ich auch nicht.
Finde ich auch nicht, genau. Ja? Und es ist vielleicht auch ein gewisses, also ich könnte jetzt noch einen Wert wie Mut ranholen, aber mutig zu sein, jemanden auf seinen Stotter anzusprechen, das brauche ich, da brauche ich keinen Mut für.
Der eine ja, der andere nein, das weiß ich nicht.
Ja.
Ich finde, das ist ja schon sowas, wo man denkt, fühlt es sich jetzt angegriffen oder nicht. Also ich denke jetzt gerade, ich hatte einen Journalistenkollegen.
Aber was ich meine ist, wenn ich Mut brauche, um respektlos zu sein, dann ist es scheiße.
Ach so, ja.
Ja? Also reicht der Wert Respekt schon aus.
Ja.
Ne? Weil ich bleibe ja innerhalb des Respektes und ich brauche, also um respektvoll zu sein, brauche ich keinen Mut.
Ja, das stimmt. Das ist halt immer die Frage, ne? Wie, ich glaube, es ist eine Frage auch der inneren Haltung. Also ob du kannst die gleiche Frage nach dem Stottern so stellen, dass es respektlos ist, und du kannst sie so stellen, dass es respektvoll ist.
Mhm.
Wenn ich denke, da den Typ finde ich scheiße, jetzt frage ich den auch noch, warum stotterst du eigentlich, dann ist das halt eine andere Nummer, als wenn ich wirklich, ich mag dich, ich würde dich gerne einstellen, ich will jetzt mal gerade checken, wie sieht denn das aus, wie kriegen wir da eine Lösung hin oder so. Dann ist das einfach die gleiche Frage, aber aus einer anderen Haltung raus, und dann finde ich es auch okay eigentlich.
Aber jetzt haben wir da jemanden, der stottert, der könnte natürlich das auch proaktiv ansprechen,
ja.
Ist ja offenkundig. Aber nehmen wir mal eine etwas andere Schwäche wie, also stottern ist keine Schwäche, aber nehmen wir mal eine Schwäche, jemand, der sagt, immer wenn ich unter Druck gerate, dann werde ich starr, ja? Wenn unter Leistungsdruck oder unter Deadline-Druck oder so. Ja? Erzählt man sowas nicht?
Also ich finde aber schon spannend in so einem Vorstellungsgespräch, ich werde immer starr, sage ich sowas oder sage ich nicht. Also das da hätte ich schon eigentlich ganz gerne noch eine Antwort, weil da geht es halt immer auch um, so jeder will sich sein bestes Licht zeigen, was sage ich nicht, wie werde ich eingestuft oder so. Also das ist, glaube ich, schon eine Frage, dass Leute sich denken, kann ich so Sachen sagen oder nicht, oder womit gehe ich raus oder nicht.
Ja, aber ich verstehe, ich glaube aber, dass das auf einer anderen Ebene zu beantworten ist, als jetzt auf diesem Wertegerüst, weil wenn ich da ein Wertegerüst nehme, müsste ich ja erstmal gucken, ist mein Wertegerüst das gleiche wie das Unternehmen, wenn nicht, dann habe ich ja eh eine Dissonanz. Und ehrlich wert am längsten und all so ein Kram, kannst du auch alles vergessen, das kommt meines Erachtens auf den Einzelfall an, und ich würde immer vorschalten. Also wenn ich eine Unsicherheit habe, dann könnte ich ja immer sagen, ich fühle mich jetzt gerade wirklich unsicher. Damit könnte ich erstmal anfangen. Und dann mache ich aber direkt erstmal wieder eine Pause. Weil der Gegenpart muss ja dann sagen, ja, womit denn ganz genau? Und dann sagst du, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass hier sehr viel mit Erwartungsdruck und so gearbeitet wird. Also in mir kommt gerade die Idee hoch, dass ich unter Druck immer anfange zu erstarren. Und ich habe jetzt gerade irgendwie in dem Gespräch jetzt gerade das Gefühl, dass das hier öfter mal vorkommen könnte, so wie Sie mich fragen.
Ja.
Und dann hast du gesagt, dass du unter Druck erstarrst, aber hast eigentlich gleichzeitig gespiegelt, dass du dich unter Druck, dass du das Gefühl hast, eher Druck, und sagst, ist das so, dass bei Ihnen Druck entsteht?
Du hast Dinge offen angesprochen.
Aber nicht in den Mittelpunkt gelegt. Ich werde erstarrt unter Druck, sondern ich habe den Eindruck, es könnte hier Druck entstehen. Und dann liegt dabei erstmal wieder beim Arbeitgeber. Aber das ist natürlich höchst, also ich könnte das auch nicht im Gespräch. Ich kann das jetzt mit dir so
meine Erfahrung damit ist, der andere merkt gar nicht, dass er dann sowas macht und ist dann höchst erstaunt. Ach ja, stimmt, ich mache sowas ja eigentlich. Und dann kommt irgendwie, das habe ich ja gar nicht so gemeint. Oder keine Ahnung, muss ich mal drauf achten oder irgendwie sowas. Ne? Also so Dinge anzusprechen ist ja das, was ich in diesen provokativen Coachings mache, ne? Dass ich eben genau solche Sachen spiegel oder mich da hinsetze und denke, geil, das ist aber jetzt richtig schweres Gewicht, was mir hier gerade auf die Schulter gelegt wird. Ist ja Hammer oder so. Und dann so, ach so, echt? Ja, mach mehr davon, weil damit bist du ja safe. Ne? Wenn die anderen so unter so einer riesen Last liegen, dann können die dir ja nichts tun und so, weißt du? Und damit kommen die Prozesse in Gang. Ne? Weiß nicht, ob ich jetzt ein Vorstellungsgespräch machen würde.
Aber ne? Versuchen wir mal wieder so ein bisschen das Thema Agilität reinzubringen. Dass, ja, wenn wir jetzt sagen, ey, also, ja, stell auch mal eine Frage im Bewerbungsgespräch, mach Sprechpausen. Wo der andere, dann würde man wieder Regeln und Strukturen aufbauen, das wäre wieder nicht agil und derjenige, der sich da jetzt gerade zum Beispiel bewirbt, könnte nicht frei, so wie er selber ist, agieren, weil er vielleicht gar keine Fragen stellen möchte, weil ihm das nicht behagt. Also kommen wir irgendwann zu dem Punkt, sei du selbst.
Ja.
Plus 2, 3 Tipps. Und dann denke ich wieder, ja, okay, aber es ist auch echt ganz schön Waldorf, ne? Sei du selbst und so. Ich würde ja auch jedem Bewerber sagen, sieh zu, dass du dich bestmöglichst verkaufst. Damit du erstmal den Job hast und den Leuten dann zeigen kannst, was du drauf hast.
Das ist ganz schön dir Kräuter.
Ja, ne?
So, wo ist die Mitte, ne?
Ich möchte nicht mit dir Kräuter verwechseln. Verglichen. Noch nicht mal in einem Satz genannt werden, hör auf damit.
Das war schon zwei. Nein, aber.
Aber vielleicht, was dem Ganzen, was meines Erachtens. Ich bewerte das so, das Thema Agilität ist ja ganz breites und ist erstmal nur ein Buzzword, so wie damals Aerobic und so beim Turnen und so. Ich sehe das so, dass als allererstes mit Agilität einhergeht, dass man damit meint, dass man flexibel, beweglich auf die ganzen Veränderungen und sowas reagiert, die von außen kommen und die ganzen Impulse und also Beweglichkeit, Flexibilität und Spielfreude auf diese beweglich zu reagieren und das andere ist, es kommt aus einer ganz anderen Ecke, nämlich ein anderes Menschenbild. Ein sehr, sehr wertschätzendes Menschenbild, wo der Einzelne seine Rolle im Team bekommt, weil er seinen Teil dazu beisteuert. Und wenn er den auch mal ein paar Wochen nicht dazu beisteuert, weil er vielleicht gerade privat abgelenkt ist oder angeschlagen ist oder Krisen können ja noch, also was immer, dann ist das auch mal nicht schlimm. Dafür sind die anderen da, ihn dann eben gerade mitzutragen. Weil man ja weiß, er oder sie kommt wieder in Saft und so, aber der Einzelne erstmal so sein darf, wie er ist. Das kommt auch mit. Und wir auch darauf flexibel reagieren, wenn mal eben ja, jemand total frisch verliebt ist, geht ja den Leuten damit wahrscheinlich genauso auf den Sack, als wenn er jetzt seit 4 Wochen eine Grippe hat. Also das geht ja in allen Ecken. Und wir jeden erstmal so nehmen, wie er ist, wir uns auf ein Wertegerüst einigen, das ist unendlich wichtig. Und in diesem Ganzen unsere Selbstverwirklichung dem Team und der Reise nach Amerika zur Verfügung stellen. Weil wir eben gut kochen, weil wir wissen, wie wir die Sterne lesen, was die Richtung angeht, weil wir gerne Sachen in Ordnung bringen und deswegen das Deck sauber halten, weil wir auch unendlich gerne Muskelprotz sind und Segel nach oben ziehen. Wir singen gerne und sorgen abends für gute Laune. Diesen Teil dazu beisteuern, weil wir wissen, es dient dann dem Ganzen, dem Erfolg des Teams. Und dann findet Selbstverwirklichung statt und Respekt findet statt und herrlich. Hört sich toll an, ne?
Ja, und lass dir das nicht von anderen ausreden.
Nein.
Nein.
Nein, nein. Ich habe gefühlt 20 Jahre gebraucht, um auf diesen Kurs zu kommen. Gefühlt, irgendwie drin steckte das ja immer. In meinem Vortrag habe ich auch gesagt, ich hatte das immer irgendwie in der DNA. Aber ich kann das erste Mal so richtig sicher in Worte kleiden und das auch als Kompass oder als Leuchtturm oder sowas benennen. Und das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und im Moment bin ich ziemlich happy, weil da kommt eben auch gerade eine Menge hinterher. Also sei es, dass der Erfolg der Agentur doch gerade echt ganz cool ist, dass die Laune im Team ganz offen viel besser geworden ist. Dass es Riesenspaß macht, hier jeden Morgen gerade wieder hinzufahren, was eben eine Zeit lang ein bisschen in Frage gestellt war, weil man eben auch ja, mal so durch Krisen geht, durch einen Sturm fährt mit seinem Schiffchen. Ne? Und wenn du mich heute fragst, ich weiß nicht, ob es in diesem Take war, deswegen wiederhole ich es nochmal. Wir haben Agil 22. Ich möchte 2022 behaupten können, selbstbewusst und euphorisch, dass CodeX eine agile Organisation ist. Ich kann heute schon sagen, wir sind auf dem Weg dahin. Ob das bis 2022 gelingt, ob wir viel früher da sind, sei es dahin. Aber ich habe ein ganz sicheres Gefühl, dass der Kurs stimmt. Das ist alles ganz cool. Wenn du mich heute fragst, nach nicht ganz nur 12 Monaten, was die maßgebliche Veränderung war, die stattgefunden hat, ist, dass wir eine andere Haltung eingenommen haben. Die Werte sind so ein bisschen da vielleicht die Stützräder oder die Dinge, an denen wir uns festhalten, damit diese Haltung funktioniert. Die ist stabil, die ist souverän, die ist fürs Außen oder unter den Kollegen spürbar. Die gibt uns Stabilität, weil es eine echte Haltung ist. Die macht uns anpackbar, weil wir nicht wegflutschen. Ja, und die innere Haltung von CodeX, weil wir wissen, wohin und weil wir wissen, warum, ist das, was sich am meisten verändert, und alles andere geht im Moment davon aus.
Okay.
Wir wollen denen ja was bieten, und wenn heute ein Bewerber zu einem Job geht, dann würde ich jetzt sowas sagen wie: Zeig Haltung. Zeig Haltung, dass du sagst, Hashtag Greta. Ja? Ist das okay, wenn ich hier mit dem Fahrrad hinkomme, kann ich mein Fahrrad hier irgendwo hinterher sicher unterstellen, weil ich möchte nicht immer mit dem Auto fahren, Hashtag Greta. Und wenn die dann kichern, dann kann man Haltung zeigen und sagen, wieso kichern sie, wenn ich nachhaltig sein möchte? Das ist Haltung.
Das ist Haltung, ja.
Oder, ne? Und ja, wenn du Zocker bist, ich frage ganz viel, weil ich selber Zocker bin, Bewerber, ob die denn auch zocken. So. Und dann sagen die ja. Und dann sage ich, was denn? Dann sagen die entweder Minecraft. Oder die sagen World of Warcraft. Oder die sagen Counter-Strike. Und ich sage dann immer, warum sagst du nicht Counter-Strike? Ist doch nur ein Spiel, oder?
Ja.
Also, gehst du mit mir konform, dass wenn man ein sehr guter Counter-Strike-Spieler ist, so viel wie wir darüber wissen, ich habe es mal ein paar Wochen gespielt,
ja,
dass man dann vielleicht ein guter Stratege ist, ein gutes Teammitglied ist, weil man mit anderen kommuniziert ist oder so, dass man sehr fokussiert arbeiten kann, dass man blitzschnell ist mit Maus und allen drum und dran, dass man da auch ganz klar positive Attribute von ablenken kann?
Ich habe gerade das Problem, dass ich kein Zocker bin, aber ich gehe mit dir konform, weil ich hatte mal jemanden, der gesagt hat, ich kann aber nichts außer Ballerspiele, da kann ich doch keine Fähigkeiten rausholen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, selbstverständlich kannst du aus Ballerspielen Fähigkeiten rausholen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob Counter-Strike
ein Ballerspiel ist oder nicht.
Ich vermute ja, die Mutter aller Ballerspiele. Okay, dann bin ich auf dem richtigen Weg, alles klar. Und ich sage, ja, selbstverständlich kannst du da Fähigkeiten rausholen. Ich konnte ihn davon aber leider nicht überzeugen.
Konntest du ihn nicht davon überzeugen?
Nein.
Also das hat ja zwei Ebenen. Ich würde als erstes sagen, wenn du da keine Fähigkeiten raus ableiten kannst, warum tust du es dann?
Ja.
Ja?
Also ich will halt chillen, zocken, Zeit verballern.
Ist das Ahnung. Chillen, Counter-Strike zu spielen? Dann würde er sagen, nein. Das ist höchste Anspannung, höchste Konzentration, weil sonst hast du sofort so eine Kugel in deinem virtuellen Kopf.
Ja.
Und dann würde ich ihm sagen, also dann würde ich ihn versuchen, in ein Gespräch zu bringen, dass er davon anfängt zu schwärmen, warum es eben nicht chillen ist und wie hoch er sich konzentriert und wie schnell er reagieren muss. Und dass auf jeden Fall die Kommunikation mit den anderen elementar wichtig ist.
Ja.
Und ein sehr, sehr gut ausgestatteter Computer, den er komplett selber zusammengebaut hat, in intensiver Recherche, ne, wie er an den ganzen Rotz kommt und so.
Meinetwegen, ja. Und dazu kommt ja noch, dass es gibt ja mittlerweile diese E-Sports-Geschichten, wo Leute mit Zocken mehr Geld verdienen als Bundesliga-Profis, und deswegen verstehe ich eigentlich gar nicht mehr, wieso man da keine Fähigkeiten daraus ableiten kann. Mhm. Ja, so ist es.
Na, aber vielleicht wollte er nur sowas sagen wie, da leiten sich vielleicht Fähigkeiten daraus ab, aber die kein Arbeitgeber hören will.
Ja, genau.
Und dann würde ich
eher sagen, Knast bringen würden oder, ja.
Genau. Und dann würde ich vielleicht eher sowas sagen wie, zeig doch Haltung. Und sage, ich spiele Ballerspiele. Und immerhin, wenn ich schnell mit der Hand, schnell mit dem Auge, kann mir eine geile Hardware zusammenstellen, kann gut kommunizieren, kann mich in einem Team einordnen, unterordnen. Ja? Ich verstehe, wenn Sie das ein bisschen kritisch sehen, weil wir da Räuber und Gendarm spielen in moderner Version. Ich verstehe auch die Kritik, aber dazu kann ich Ihnen sagen, ja, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ansatzweise Gewalt gegen einen anderen Menschen angewandt. Ich bin ein totaler Verächter von Gewalt und deswegen spiele ich es auch nur.
Ja.
Ja, andere Menschen spielen nicht, aber hauen zu Hause ihre Frau. Kann sein, dass du deinen Kaffee nicht ausbringen darfst, aber dann will man auch nicht arbeiten.
Wenn der sagt, woher weißt du, dass ich meine Frau haue. Ja, gut, Stefan, genau. Wir gehen jetzt mit ganz viel Haltung aus diesem Podcast raus. Bleiben wie immer heiter, auch beim Counter-Strike-Spielen, würde ich sagen. Und herzlichen Dank.
Gerne. Ich bin jetzt bin ich wieder happy.
Ja.
Und würde sagen, wir haben meines Erachtens haben wir aus dem Scheitern gelernt.
Gut.
Wollen wir hoffen, dass das Urteil über diese Episode wohlwollend ausfällt.
Nicht, dass die Counter-Strike-Spieler draußen echte Waffen
mobilisieren. Genau. Oder dich anrufen, anmailen oder sonst was auf diesen ganzen Kanälen und sagen, nee, ihr müsst es nochmal machen und diesmal machst du es mit einem anderen Heiko.
Also nicht mit einem anderen Heiko, sondern mit einem anderen Heiko.
Mit einem anderen Heiko?
Ja,
mit einem anderen Heiko?
Nein, mit einem anderen. Diesmal machst du es mit einem anderen, Komma, Heiko.
Ja, es ist spät, ich habe Hunger. Stefan, danke.
Tschüssko.
Tschüssko.
Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net.